Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein. In Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Vielleicht müssen wir Jenny einmal ganz kurz abholen, wie wir uns kennengelernt haben und wie überhaupt diese Connection da so zustande gekommen ist. Und ich habe Silvia kennengelernt aus diesem Ziegelstraßenkontext. Ich weiß gar nicht, welcher Rahmen das genau war.
Das war Kantonfest, vom 5. Kanton, ja, wie so ein Sommerfest irgendwie so, ne?
Ja. Und Silvia hat dort in einer großen Gruppe von Menschen eine Lach-Yoga-Übung gemacht und kam direkt auf mich zugelaufen und hat gesagt, ey, was ihr macht, finde ich auch gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch, was wir da machen oder was ich da mache mit den Menschen, dass das für euch auch Früchte tragen könnte und dass das was Gutes ist. Und dann habe ich mich wirklich überwunden und ich bin jemand, das gebe ich wirklich offen zu, die, wenn sie sowas irgendwie bisher immer gesehen hat, irgendwo auch immer so ein bisschen so ein Fremdschämen-Moment hatte und gedacht hat, das ist ein bisschen irgendwie spooky. Und du hast mich mit dem, was du da aber getan hast und mit der Offenherzigkeit, mit der du auf die Leute auch zugegangen bist, hast du mich wirklich abgeholt. Und ich fand das total schön zu sehen, diese Metamorphose in den Menschen, wenn sie sich trauen, sich darauf einzulassen. Und hättest du mich wahrscheinlich telefonisch oder so angefragt, dass wir sowas machen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach nee, hör mal, das ist irgendwie nicht so richtig meins. Und dadurch, dass wir diesen persönlichen Kontakt hatten und ich dich erleben durfte, habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall, das, was du da tust, hat eine Relevanz und das macht total Sinn für mich. Und auch wenn wir es nicht so nennen, dann machen wir das, was wir in einer Klinik machen, machen wir ja eigentlich genau so. Wir gehen mit einem großen Lachen und Lächeln, was nicht immer echt irgendwie ist, sondern was wir einfach irgendwie auch aus uns rausholen, um dann in dem Moment aktiv zu sein irgendwie, gehen wir in die Zimmer und versuchen nämlich genau das zu machen. Von daher sind wir da in der Tätigkeit, haben wir eine große Schnittmenge, auch wenn wir das irgendwie anders benennen. Und das hat mich daran so fasziniert, dass ich mich irgendwie darauf einlassen wollte, auch dann jetzt auch mit dir diesen Podcast zu machen.
Ja, super. Ich fand das jetzt gerade ganz großartig, wie du das jetzt schon erklärt hast, damit Jenny da auch noch Bescheid weiß. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich auch jetzt ein schöner Anfang vom Podcast, mal ganz anders, weil ich hätte jetzt beim Anfang auch erzählt, dass wir uns bei dem Kantontreffen kennengelernt haben, wo auch die singende Apothekerin und sonst wer alles aus unserem Viertel hier aktiv war. Und ich dann so fasziniert war von dem Projekt Fruchtalarm, was du da ja vorgestellt hast. Und ja, ich glaube, wir können einfach so den Einstieg mal heute so anders machen. Und lassen das gerade mal so stehen. Sehr gut, yeah. Auf zu neuen Wegen.
Genau.
Ja, danke, Elisa, für diese Ausführung. Ja, liebe Elisa, stell dich doch bitte nochmal unseren Hörern und HörerInnen vor.
Ja, mein Name ist Elisa Schilling und ich bin Ü50 und bin die Geschäftsführerin von Fruchtalarm.
Und was ist Fruchtalarm?
Und Fruchtalarm ist ein Kinderkrebsprojekt. Wir lieben es, mit einer mobilen Cocktailbar die Brücke zu den kranken Kindern auf den Kinderkrebsstationen und den Kinder-Jugend-Hospizen zu schlagen und dort kleine Mini-Events zu feiern, wo man es vielleicht nicht erwartet.
Ja, sehr schön. Das werden wir auch gleich noch ausführlicher berichten, was das im Detail eigentlich so bedeutet. Und Jenny, dass du dich gerade auch einmal bitte vorstellst.
Sehr gerne. Mein Name ist Jenny, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Fruchti bei Fruchtalarm. Das bedeutet, ich bin ehrenamtliche Helferin und bin diejenige, die eben diese Events zu den Kindern jede Woche auf die Kinderkrebsstationen bringt.
Mhm. Elisa, bist du auch Fruchti?
Ich bin auf jeden Fall auch Fruchti, ja. Ich könnte gar nicht geschäftsführend tätig sein, wenn ich nicht auf Ruchti wäre.
Das heißt, du gehst auch unter anderem auch auf Station.
Auf jeden Fall, sowohl auf die Kinderkrebsstation als auch in die Kinder- und Jugendhospize. Für mich ist das total wichtig, dass ich da die Connection nicht verliere und einfach nah dranbleibe an dem Produkt, was ich so toll finde, ja.
Ja, super. Wie bist du dazu gekommen zu diesem Projekt und wie ist überhaupt das ganze Projekt entstanden?
Entstanden ist es 2010 durch die Betroffenheit einer Bielefelder Familie und der betroffene Vater, der seinen Sohn auf der Kinderkrebsstation begleiten musste, hat versucht, diesen Jungen zum Trinken zu bringen. Das ist nämlich manchmal während der Chemo gar nicht so leicht, dann Appetit und zu entwickeln und auch wichtige Kalorien zu sich zu nehmen. Und er als Eventmanager hat gedacht, Mensch, irgendwie muss ich das aktivieren und hat dann eigentlich gestartet mit ein paar Säften und ein paar Sirupsorten und hat dann mit seinem Sohn auf der Krebsstation gemixt und das dann irgendwann nicht nur mit dem Sohn, sondern auch vielleicht mit dem ganzen Zimmer und dann irgendwann mit der ganzen Station. Und das wurde so gut angenommen, dass man das dann sogar auf andere Kliniken ausweiten wollte. Und
Genau.
wie bin ich dazu gekommen? Ich habe früher Konzernarbeit gemacht und manchmal, wie das so ist, wenn man älter wird. Und in meinem Falle bin ich auf die 50 zugegangen und habe überlegt, bin ich da, wo ich bin, gerade richtig und mache ich das, was ich gerne mache? Und ich musste sagen, nein. Und ich habe einen neuen Sinn gesucht. Ich wollte mehr fürs Herz arbeiten und mehr für vulnerable Gruppen arbeiten und nicht mehr so sehr reiche Menschen noch reicher machen und verwöhnte Menschen noch verwöhnter machen, sondern ich dachte, ich muss da wirken und dass meine Expertise da einbringen, wo ich das Gefühl habe, dass was wirklich ankommt.
Ja, wunderbar. Ja, und das machst du ja ganz großartig. Das werden wir ja auch im Laufe dieser Podcast-Folge ja noch hören, was da alles drinne steckt in diesem wunderbaren Projekt. Ja, und Jenny, wie bist du dazu gekommen?
Das hat angefangen in meiner Studienzeit tatsächlich schon. 2018 war das, glaube ich. Da habe ich in Berlin gewohnt. Und ja, Kinderehrenamt war irgendwie immer so ein Thema. Für die einen sind es Tierschutz. Für mich war es halt irgendwie immer, Kinder zu unterstützen und habe da ein bisschen geguckt, was gibt's denn da? Und habe parallel auch eine Non-Profit-Yoga-Stunde organisiert, wo die Erlöse an ein Kinderkrebsforschungsinstitut in Schweden gespendet wurden. Und in dem Zuge hat mich ein guter Freund, der auch für diese Institution gespendet hat, darauf hingewiesen, dass er ja auch regelmäßig für Fruchtalarm spendet. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Und habe sofort das Googlen angefangen. Und ich glaube, zwischen diesem Gespräch und meiner Bewerbung als ehrenamtlicher Frucht, die lagen vielleicht maximal 48 Stunden.
Haha, das ist ja großartig. Das spricht für sich.
Auf jeden Fall. Und als Studentin war das so, ich hätte auch gern gespendet, als Studentin war das dann mit den finanziellen Mitteln nicht ganz so viel, was ich da hätte erübrigen können. Und dann habe ich gedacht, na, was ich auf jeden Fall hergeben kann, ist meine Zeit und habe mich deswegen als Ehrenamtliche beworben.
Genau, ist eine wunderbare Möglichkeit, sich da einzusetzen. Ja. Sehr gut, yeah. Ja, was mich auch interessieren würde, gibt es bei euch beiden auch einen Hintergrund, dass ihr in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis auch Menschen habt oder gehabt habt, die krebserkrankt sind und dass es da auch noch eine Verbindung vielleicht gibt?
Jenny, willst du?
Ja, kann ich gerne. Bei mir ist die Antwort recht kurz, also gibt's gar nicht. Mein Vater ist seit kurzem an Krebs erkrankt, an Prostatakrebs. Das ist aber erst ja, ein halbes Jahr her. Dem geht es auch ganz gut. Das sieht alles ganz positiv aus. Aber ansonsten habe ich in keiner Art und Weise bisher mit der Erkrankung irgendwie Kontakt gehabt.
Ja, schön.
Bei mir ist das leider anders. Ich habe vor vielen Jahren einen sehr lieben Freund verloren an einen Gehirntumor. Und ich habe diese Krankheit damals so begleitet, wie es die meisten Menschen wahrscheinlich tun, nämlich mit ich kann das nicht aushalten, ich gucke da nicht so gerne hin, der wird schon wieder gesund. Und habe in diesem Zeitraum wesentliche Schritte zu ihm stehens irgendwie verpasst, weil ich nicht fähig war, über Krankheit, Tod, Ängste und Sorgen in dieser Hinsicht zu reden. Und habe das jahrelang bereut, nachdem er gestorben ist, dass wir mehr die Möglichkeit hatten, vernünftig zu sprechen und nicht, weil er da nicht bereit zu war oder weil ich nicht das Herz dafür hatte, sondern weil ich einfach nicht die Fähigkeit hatte, mich seiner Krankheit zu stellen. Und ich freue mich, dass ich das in den letzten Jahren lernen durfte mehr hinzugucken, da wo Menschen krank sind und Hilfe anzubieten, die ernst gemeint ist und Gespräch anzubieten, was ernst gemeint ist. Ich habe da in meiner eigenen Geschichte ein bisschen was gut gemacht.
Ja, spannend. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ne? Das haben wir meistens nicht gelernt. Ne? Also wie du schon sagst, so die Verdrängung oder der Wunsch, es wird wieder gut, das ist meistens vordergründig. Und da auch einen guten Umgang mitzubekommen und einen selbstverständlicheren Umgang, das ist schon klasse, wenn man das früh genug lernt und solche Situationen dann auch mit, ja, mit durchleben kann. Ne? Weil wenn es
Absolut.
vorbei ist, ist es vorbei. Dann kann man es nicht, wie du schon sagst, dann ist es verpasst. Ne? Ja, aber
Absolut richtig.
du hast dann Positives draus geschöpft und da haben jetzt wieder ganz viele andere Menschen was von. Ne?
Ja, und das ist halt auch, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass somit Krankheit auch dann direkt zur Ausgrenzung führt. Und gar nicht, weil wir bösartig sind, sondern einfach, weil wir uns da nicht so richtig in der Lage zu sehen, zu sprechen und Kontakt zu halten.
Ja, das ist was ganz Wichtiges, was du da sagst, ne? Wie kann man trotzdem den Kontakt halten und den immer wieder anpassen an die Situation, so mitgehen, ne? Immer wieder aktuell, ja, so abgleichen, wo steht man jetzt, wo geht man mit? So das Verständnis, so das gegenseitige Verständnis auch, ne? Von den Betroffenen und ja, beide sind ja betroffen, auch ein Freund, den man begleitet. Also beide Seiten sind ja betroffen, ne?
Absolut.
Wie kann man da geschickt mit umgehen, dass man es leben kann, ne? Ja, danke, dass du das so erzählt hast. Das ist ja auch ein wichtiger Impuls auf deinem Weg, denke ich mal. Ne? Wie du sagst, damit hast du wieder einiges, ja, vom Gefühl her gut gemacht. Ne? Das ist auch verrückt, dass man das Gefühl hat, man muss da wieder was gut machen. Du hast ja nichts Schlimmes gemacht, aber du hast gemerkt, dass dir da was fehlt. Ne?
Ich habe vor allem erst jetzt in der Auseinandersetzung mit diesem Thema verstanden, was ich damals nicht konnte. Und mich hat das ja lange Zeit gequält, dass dieser Freund gestorben ist, ohne dass ich nochmal einen vernünftigen Kontakt zu ihm hatte. Das wird vielen Menschen so gehen, dass sie Menschen verlieren und dass sie nicht den Tod, das Sterben begleiten können. Und eigentlich ist das total schade, weil bis jemand tot ist, lebt er ja. Und ist ja total wichtig, dass man im Leben zueinander steht, ne?
Ja, das finde ich auch nochmal interessant, deine Ausführung, ne, dass man diesen betroffenen Menschen, den Freund, nicht schon vorher verliert. Ne?
Genau.
Man hat ja noch Zeit miteinander. Warum soll man das denn schon vorher begrenzen? Ne? Ja. Ja, ich glaube, dass das auch viel mit Angst zu tun hat. Die meisten Menschen haben sich mit Sterben und Tod nicht unbedingt sehr beschäftigt und dadurch ist das sehr angstbesetzt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Ja, aber jetzt gehst du ja ganz beherzt damit um und bist ja in diesen Kinderkrebsprojekt, das heißt, es geht ständig um die Gratwanderung. Und ja, wie stellen wir uns das denn jetzt so genau vor, wie das bei euch da auf der Station dann mit dem Fruchtalarm abläuft? Und warum heißt es Alarm?
Das lasse ich mal Jenny erzählen.
Ja.
Ja, die Namensgebung ist eine sehr interessante. Und zwar hat es auch mit den Erfahrungen des zuvor erwähnten Vaters zu tun, der eben mit seinem Sohn ganz viel Zeit auf der Kinderkrebsstation verbracht hat. Und da gibt es so das ein oder andere Geräusch, was einem regelmäßig begegnet. Unter anderem ein ganz penetrantes Piepen, weil die Patienten oder die Kinder in dem Fall ja immer an Infusionen angeschlossen sind. Die kriegen regelmäßig Medikamente, Vitamine etc. Also da sind immer ganz viele Schläuche an einem angeschlossen. Und wenn da so eine Infusion leer ist, gibt diese Anlage immer ein ganz penetrantes Piepen von sich, damit auch jeder mitkriegt, dass die Infusion leer gelaufen ist. Das halt rund um die Uhr, teilweise dann halt auch mitten in der Nacht, wenn man gerade in den Tiefschlaf gesegelt ist. Und von diesem Geräusch im Grunde kommt der Name Fruchtalarm. Mein Vater wollte diesen Alarm, was ja auch generell eigentlich ein negativ konnotiertes Wort ist, mit was Positivem verbinden. Und wir machen im Grunde auch Alarm, weil wenn wir um die Ecke kommen oder da sind, dann hört man das ganz deutlich. Weil wir eine Cocktailbar dabei haben, die aus Metall ist, da stehen ganz viele Flaschen drauf und weil die so vollgepackt ist, knallen die Flaschen auch immer ein bisschen aneinander, wenn wir mit dem Wagen über die Station fahren und das kann man durchaus als Alarm bezeichnen und das kriegt wirklich auch jeder mit. Und das ist aber, wie gesagt, ein positiv konnotierter Alarm.
Das ist schön, das setzt dir was Positives dagegen. Das ist dann Alarm, Alarm, der eher fröhlich stimmt.
Genau.
Ja, und ich habe auch schon von euch im Vorgespräch ja auch gehört, dass die Kinder sich da auch schon richtig drauf freuen, ne? Dass die wissen, dann kommt der Fruchtalarm und schon drauf lauern geradezu auf dieses Geräusch.
Das kann man wirklich so sagen, weil in jeder Klinik, in der wir sind, haben wir einen festen Tag und eine feste Uhrzeit, damit wir auch den Klinikalltag nicht irgendwie unnötig stören, ist das immer ganz klar geregelt, wann wir kommen dürfen. Und das merken sich die Patienten natürlich. Und auf einer Kinderkrebsstation ist es so, dass Patienten und Patientinnen auch natürlich länger als ein paar Tage da sind. Ganz normalen internistischen Stationen liegt man vielleicht mal 3, 4 Tage oder so. Aber bei onkologischen Stationen sind es dann halt auch mal 1, 2, 3, 4 Wochen. Ja, da ist man natürlich froh, wenn wöchentlich was passiert. Und die Kids merken sich das auch. Und ich habe das als Frufti auch schon erlebt, dass die Kinder und Familien eigentlich entlassen waren und schon seit einer Stunde oder zwei hätten nach Hause gehen dürfen, aber das noch künstlich hinausgezögert wurde, weil sie den Fruchtalarm nicht verpassen wollen.
Ah, cool. Das ist ja klasse. Daran sieht man ja wirklich, wie wichtig das ist, ne? Und mit welcher positiven Energie das verknüpft ist, dass man sich das nicht entgehen lassen will, ne? Dass man nach so einem langen Krankenhausaufenthalt nicht rausläuft und sagt, endlich raus hier, sondern nein, den Fruchtalarm nämlich noch erleben. Das ist ja toll.
Genau, noch einen Cocktail mit auf den Weg nehmen. Du hast ja auch eben gefragt, wie kann man sich das denn vorstellen? Ich habe es ja schon angedeutet, wir haben eine Bar, also jeder Standort, jede Klinik, in der wir jede Woche unterwegs sind, hat eigenes Lager mit so einer kleinen Cocktailbar, kann man sich vorstellen, wie so ein Servierwagen, Teewagen, der aber natürlich mit unserem Logo und bunten Wänden bestückt ist. Wir haben da alles an Material dabei, das heißt, wir haben 6 verschiedene Sirupsorten, 6 verschiedene Saftsorten, Eiswürfel und das klassische Cocktail-Equipment, was man aus jeder Cocktailbar kennt, haben wir alles mit dabei. Das wird natürlich gereinigt, desinfiziert. Hygiene ist da sehr, sehr, sehr wichtig in diesem Bereich der Krebserkrankung. Und mit dieser Bar rollen wir dann wirklich von Zimmer zu Zimmer. Die Schwestern auf der Station oder die Pflegekräfte sagen uns immer, wer ist alles da? Wer darf was trinken? Wer darf vielleicht nichts trinken? Wie ist so die Stimmung ungefähr, damit wir genau wissen, worauf wir an dem Tag stoßen? Und dann besuchen wir jedes Kind, jeden Patienten im Zimmer und ja, bieten unsere Cocktails an. Die Kinder dürfen und sollen auch immer gerne mitmachen, selber einschütten, selber shaken und ja, bereiten mit den Kindern und den Familien da bunte Cocktails zu. Die ganzen Sorten sind auch alle miteinander kombinierbar. Da kommen immer die interessantesten Kreationen raus. Wir sagen immer, dass wir den Fokus auf die Kinder legen. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch die Eltern ganz oft sehr dankbar sind für diese Unterbrechung des Klinikalltages, weil die sich natürlich die ganzen Sorgen machen und es auch denen manchmal hilft, für einen Moment ja abgelenkt zu werden und sich auf was anderes konzentrieren zu können und zu dürfen.
Ja, und ich denke auch, diese gemeinsame Freude zu erleben, ne? Das ist ja überwiegend die gemeinsame Sorge. Und dann ist mal was, worauf man sich zusammen freut, ne?
Genau, also einfach ein positiver Aspekt. Es gibt auch viele Kinder, die Schwierigkeiten haben mit dem Essen und Trinken. Das ist ein ganz, ja, normaler Nebeneffekt der Chemotherapie, muss man dazu sagen. Macht auch natürlich sehr schlapp, ist für den Körper sehr, sehr anstrengend. Da werden manchmal dann wirklich die letzten Kraftreserven in den Kindern irgendwie zusammengesammelt, weil sie natürlich den Cocktail unbedingt selber shaken wollen, weil dann schmeckt der am besten. Und das ist für die Eltern auch sehr, sehr schön und auch kraftschenkend zu sehen, dass die Kinder sich dann aufrappeln und dass da auch wirklich noch Freude drin steckt.
Ja, totale tolle Motivation, ne? Aufzustehen, sich zu bewegen und nicht einfach so matt liegen zu bleiben, ne? Das ist ja klasse, wenn die sich dann dafür aufraffen, ne?
Ich habe da eine Geschichte in Hannover erlebt. Da haben wir klopfen immer vorsichtig an, bevor wir das Zimmer betreten. Das Zimmer, in das ich reingelugt habe, um zu fragen, ob wir reinkommen dürfen, war dunkel, abgedunkelt. Ich habe gesehen, dass ein Kind im Bett liegt und dass eine Mutter im Sessel nebendran sitzt und die winkte uns ein bisschen raus und ich wollte mich gerade zurückziehen, weil das Kind ja dann anscheinend wirklich sehr geschwächt war. Da hört man so eine klägliche Stimme aus dem Bett. Mama, ist das Fruchtalarm? Und dann hat die Mama gesagt, ja, das ist Fruchtalarm. Und dann durften wir reinkommen und das Kind hat gesagt, das rettet mir jetzt den Tag. Und dann durften wir reinkommen und wurden die Vorhänge aufgemacht und das Kind hat sich, ein junges Mädchen hat sich den Cocktail-Shaker geschnappt und hat sich einen Cocktail gemixt. Das sind so Momente, die sind für uns magisch, weil wir wirklich merken, so, es passiert richtig was, ne? Und Jenny hat das ja gerade auch vorhin schon so schön erzählt, irgendwie, dass die Kinder sich animiert fühlen und auch die ganzen Familien sich auch animiert fühlen. Man darf ja in der heutigen Zeit auch nicht unterschätzen, Familien sind oft gemeinsam in diesem Krankenzimmer, aber ganz oft ist es so, dass die Eltern am Handy hängen und die Kinder am Tablet und dann sind die als Familie zwar in einem Raum, aber gar nicht in einer Welt zusammen. Und mit unserem, sag ich mal, analogen Event, nimm den Shaker in die Hand, fühl, wie das kalt wird, such dir Farben aus, mach aus einem gelben Saft und einem blauen Sirup einen grünen Cocktail und so. Mit dieser Tätigkeit holen wir die ja auch irgendwie in so ein Familienevent zusammen. Die machen gemeinsam was und das ist total schön.
Großartig. Ja, da habe ich ihm gerade richtig Gänsehaut gekriegt. Ja, ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, ne, was das macht. Ne? Schon so im Vorfeld zu wissen, da ihr kommt, ne, diese Vorfreude, wir wissen ja auch von der Gehirnforschung, dass allein die Vorfreude schon so viel Positives im Körper macht. Die ganzen Endorphine, die werden schon ausgeschüttet, wenn wir uns was Schönes vorstellen. Wenn wir uns jetzt unser Lieblingsessen vorstellen, ey, da kommen wir doch sofort gut drauf. Wir haben es noch nicht gegessen, wir haben es uns nur vorgestellt. Und so ist das mit dem Cocktail und mit dem ganzen Erleben, was du eben so schön beschrieben hast, was da alles dazugehört. Na, wirklich diese Verbindung, das sind ja auch alles zusätzlich so positive Erlebnisse, ne?
Ja, und Jenny hat es ja gerade schon gesagt, die Kinder sind halt nicht wie einem Beinbruch mal 3 Wochen in der Klinik oder eine Woche oder so, sondern die sind Monate bis Jahre in der Therapie. Und was das Ganze ja positiv belegt, sind ja die Heilungschancen bei krebskranken Kindern. 4 von 5 Kindern werden ja wieder gesund gemacht. Über 80% Heilungschancen bestehen bei einer frühen Entdeckung einer Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, da steckt ein Auftrag dahinter. Nämlich, wenn wir die Kinder körperlich geheilt in die Welt zurückentlassen, nach mehreren Monaten bis Jahren Krankenhausaufenthalt, dann müssen wir die auch nicht nur körperlich gesund entlassen, sondern wir müssen die auch psychosozial gesund entlassen. Und das funktioniert einfach nur, wenn ich auch in dieser Zeit, in dieser Krankenhausphase, wenn ich auch da gesehen werde, und zwar nicht nur von Leuten, die sich Sorgen machen oder die mich heilen, sondern auch von Menschen, die mir auf Augenhöhe begegnen, die mit mir Spaß haben, die mit mir lachen. Da sind wir auch bei deinem Thema und das ist das, was wir versuchen zu bewirken, ne? Wir versuchen einfach, diesen positiven, fröhlichen, freundlichen Moment auf Augenhöhe zu schaffen. Nicht das kranke Kind zu sehen, sondern das Kind, was irgendwie genauso Bedürfnisse hat, irgendwie Spaß zu haben und ja, die letzten Kräfte vielleicht zu mobilisieren. Wenn dann manche Kinder, sage ich mal, eine kleine Tischtennisplatte am Bett angeschraubt haben, dann spielen wir auch erstmal Tischtennis oder so, ne? Also wir benutzen halt uns und diesen Cocktailwagen, um einfach eine Brücke zu bauen und ein fröhliches Event halt zu gestalten.
Ach, das hört sich richtig gut an. Ja, du hast auch eben noch mal so betont, es geht einmal um das Kind und auch um diese lange Zeit, ne, da was Positives reinzubringen. Da hätte ich jetzt zwei Fragen. Und zwar die eine habe ich gerade so überlegt, machen das Kinder zu Hause auch noch weiter, allein oder mit ihrer Familie? Und dann hattest du mir was von Schattenkindern erzählt. Das möchte ich dich bitten, auch noch mal was dazu zu sagen.
Also das schönste Feedback für uns ist eigentlich immer, wenn uns Familien anrufen und die Kinder sind schon gesund wieder zu Hause und die sagen, heute ist Kindergeburtstag bei uns und mein Kind möchte Fruchtalarm machen. Könnt ihr uns ein bisschen unterstützen oder könnt ihr uns irgendwie mal einen Cocktailshaker irgendwie vorbeischicken oder so, weil wir dann sehen, was für einen positiven Einfluss wir im Laufe dieser Krankheit einfach hatten und dass man irgendwie mit dieser Krankenhauszeit auch schöne Momente verknüpft hat, ne, die man sich dann zu Hause wiederholen möchte. Wir haben auch eigens dafür kleine Cocktailkoffer entwickelt, die wir den Kindern mitschenken. Da ist dann ein Shaker drin und eine kleine Eiszange und ein Cocktailglas. Dann können die Kinder damit auf jeden Fall auch zu Hause noch weiter shaken und mit eigenen Säften dann weiter eigene Kreationen machen. Und Jenny, die wir ja hier auch haben, die hat auf YouTube kleine Videos erstellt, die so als Vorbild dienen, wie man so Cocktails auch zu Hause nachshaken kann und so. Also das ist schon richtig, richtig, richtig schön.
Ja,
Und
großartig, das ist ja richtig
die
klasse, ja.
Kids nehmen das auf jeden Fall mit nach Hause, ja.
Ja, super. Ja, und auch nochmal dieser wichtige Punkt, dass man, wenn man ans Krankenhaus denkt, nicht nur an den piepsigen Alarm denkt, ne, sondern da eben auch schöne Erinnerungen hat, ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, absolut. Ja, und das Thema Schattenkinder ist für uns auch so ein wichtiges Thema, was wir eigentlich sogar noch viel mehr auch bearbeiten würden gerne. Schattenkinder nennt man die Geschwisterkinder von erkrankten Kindern, die während dieser Zeit, in der ein erkranktes Kind so unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommt, oft viel zu kurz kommen. Und ja, wir versuchen einfach wirklich für die ganze Familie dann in dem Moment auch den guten Moment zu schaffen, gerade auch die Geschwisterkinder mal in den Vordergrund zu stellen und da gemeinsam halt Mix-Events zu machen und ein bisschen Freude zu bringen.
Ja, auch das finde ich ganz, ganz wichtig, ne, für alle Familienmitglieder da auch, ja, nochmal so eine neue Position zu haben, ne, und das tut ja dann auch wieder gegenseitig gut und hat positive Wirkung, weil das wäre schade, wenn es in der Familie dann diese Schattenkinder, die so, ja, wenn die nicht so genährt werden, ist ja auch nicht so schön, ne. Ja, ich habe eben gerade nochmal so eine Erinnerung, die ist so aufgetaucht, wo wir gesagt haben, eine positive Erinnerung ans Krankenhaus und die lange Zeit im Krankenhaus, als ich schwanger war, das ist jetzt ja schon lange her, da lag ich 4 Wochen im Krankenhaus und da hieß es schon, na, Sie kriegen bestimmt irgendwann einen Krankenhauskoller. Dachte ich, na super, Krankenhauskoller. Und dann war ich ganz glücklich, erste Woche okay, zweite Woche okay, in der dritten kriegte ich den dann langsam und habe dann abends fürchterlich geheult, als ich noch um 22 Uhr, also mitten in der Nacht, noch eine Infusion kriegen sollte. Und dann kam aber zum Glück die Stationsschwester zu mir rein und hat sich meiner angenommen. Das war, fand ich schon besonders, weil meistens rennen die Schwester ja nur rein und raus und kriegen gar nicht mit, wie es einem geht. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich noch nicht mal ein Glas Wein trinken, jetzt kann ich noch nicht mal mich irgendwie anders beruhigen. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ich mache Ihnen jetzt einen Tee, ein Krankenhaus-Spezial. Und dann ist sie weggegangen und nach einer Weile kam sie zurück mit einem Baldrian-Tee. Und diese Situation, das ist jetzt schon so lange her, mein Kind ist jetzt 25 und das hat sich bei mir eingeprägt. Ich bin dieser Frau immer wieder dankbar für den Moment, die sie sich Zeit genommen hat. Es waren vielleicht 2 Minuten, das muss ja gar nicht viel sein, dass sie einfach mitgekriegt hat, wie es mir geht, mir kurz zugehört hat, mir diesen Tee gemacht hat. Und das war dann dieser Krankenhaus-Spezial. Ich habe noch nie so einen leckeren Baldrian-Tee getrunken und der hat so gut geholfen. Also, ne, ihr merkt ja, also allein ich strahle jetzt gerade übers ganze Gesicht, weil dieser Frau, das war so klasse, weil das war mehr als der Tee. Ne, sie war kurz in Verbindung mit mir. Da war es nicht egal, dass ich da jetzt heulend rumgelegen habe. Und die hat auch nicht gesagt, ja, meine Güte, stellen Sie sich mal nicht so an oder wird schon wieder oder was soll das denn jetzt? Nein. Ne, und diese Viertelstunde maximal, so viel positive Wirkung.
Ja, verrückt, ne? Das ist genau das und genau darum geht es. Es geht ums Hingucken, es geht ums Dasein, es geht um guten Moment schaffen. Vor allem auch Kids und Jugendliche, die, sag ich mal, vielleicht über den Clown nicht mehr lachen können oder die vielleicht nicht mehr die Vorleseoma brauchen oder so, die einfach vielleicht auf einer etwas cooleren, anderen Ebene auch mal abgeholt werden wollen, ne? Ich glaube, dass es gar nicht genug Angebote, unterschiedliche Angebote auf einer Krebsstation geben kann für Kinder und Jugendliche, weil man weiß das ja selber auch, wie schnell man einfach abgenervt und gestresst ist. Und wir alle haben das zu Corona-Zeit gemerkt, wie unsere Kinder oder so drauf waren auch, sage ich mal, weil sie nicht in den Sportverein konnten, weil sie nicht in die Schule konnten, weil es keine Kirmes, keine Tanzveranstaltung, keine Klassenfahrt, kein irgendwas gab. Und das, was wir da erlebt haben, was uns da einmalig jetzt, sage ich mal, so beeindruckt hat irgendwie, das ist ja Alltag in einer Familie mit einem erkrankten Kind.
Genau, das ist bei denen Alltag, was sie mal so in einer Krisenzeit mal so, ja, so
Kurz
einen Geschmack,
touchiert haben, ja.
Genau, mal so einen Geschmack davon gekriegt haben, wie es sein kann. Ne? Ja,
Ja.
Welch große Herausforderung. Ja. Ja, und diese Dauerbelastung, ne, das ist eben auch nicht zu unterschätzen. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, es geht ja um diese Cocktails, ne? Warum jetzt gerade Cocktails?
Cocktails sind was Besonderes, muss man dazu sagen. Wird auch oft als ja, so Erwachsenengetränk bezeichnet. Ne? Also wenn jemand Cocktail sagt, dann denkt ja niemand großartig an Mineralwasser mit Cranberry-Saft und Zitronensaft, sondern da denkt man irgendwie an die Tequila Sunrise oder Swimmingpool und solche Sachen. Und es ist ja eher irgendwie mit Alkohol verortet so. Alles, was speziell für Erwachsene ist, finden Kinder besonders interessant, weil es was Außergewöhnliches ist, was man vielleicht sonst auch nicht darf. Und es ist halt auch einfach super leicht zugänglich. Am Anfang war natürlich die Idee oder die Überlegung, was kann man denn mit den Kindern machen, was reproduzierbar ist, was nicht viel Ressourcen erfordert und was in der Aktivität zum einen nicht zu lange ist, dass man halt Zeit für das Kind hat, aber auch lange genug, dass es halt mehrere Handlungsschritte erfordert. Und da der Gründer des Projektes Event Manager ist, war dann so die Nähe zum Cocktail relativ schnell da. Wie gesagt, es ist einfach was Besonderes, weil einen Cocktail trinkt man nicht immer, auch Erwachsene nicht. Und man kann es aus verschiedenen Zutaten zubereiten. Das heißt, man braucht mehrere Arbeitsschritte. Es ist nicht mit einer Entscheidung getan, sondern es erfordert mehrere Entscheidungen, auch des Kindes, den fertigzustellen. Und es ist sehr variabel. Das heißt, jedes Kind hat ein anderes Ergebnis. Das ist auch ganz wichtig. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, wir machen alle das Gleiche, sondern die Cocktails sind immer anders aus, schmecken immer anders. Wir tauschen auch ab und zu mal die Sorten aus, dass man wieder ein bisschen Varianz reinbekommt. Ja, es ist einfach was Besonderes, was man sonst im Alltag nicht macht. Und das ist das, was es halt irgendwie so interessant und spannend macht.
Ja, kann ich gut verstehen. Die Erwachsenenwelt ein bisschen erobern.
Ja, kann man so sagen.
Und was sind das für einzelne Schritte? Was gibt es da für Entscheidungen?
Zum einen geht es erstmal damit los, ob man Eiswürfel möchte oder nicht. Natürlich schmeckt Cocktail am besten mit Eiswürfeln. Nichtsdestotrotz darf erstmal entschieden werden, ja oder nein. Dann natürlich die Anzahl, wie viele Eiswürfel dürfen rein. Dann geht es natürlich los an die konkreten Inhaltsstoffe. Das heißt, welchen Sirup möchtest du? Möchtest du einen Sirup oder zwei Sirupe? Oder welche Farbe soll es sein? Manchmal sind dann die Sorten, je nach Alter der Kinder, auch ein bisschen unbekannt. Wir haben zum Beispiel so Maracuja und solche Sachen. Das haben manche Kinder auch im Alter von 5 oder 6 vielleicht noch nie getrunken, können sich da nichts drunter vorstellen. Dann arbeiten wir mit Farben. Und wenn wir uns für den Sirup entschieden haben, dann müssen wir uns natürlich noch für Saftsorten entscheiden. Ja, da kann man auch alle nehmen oder nur ein oder zwei. Muss dann natürlich gemeinsam einschütten. Das ist die nächste Entscheidung. Möchtest du selber den Saft ins Glas schütten? Soll ich dir helfen? Soll ich es für dich machen? Dann muss der Cocktail natürlich noch geshakt werden. Und da haben wir auch Shaker, die nennen sich Tins. Schon jeder gesehen, das sind diese ja metallenen Becher, oft mit so einem Gummi noch drumherum, dass man sie besser festhalten kann. Und diese Gummis haben dann auch immer andere Farben. Wir haben in der Regel immer so einen blauen, einen roten, manchmal dann noch einen schwarzen oder grün. Da muss ich auch entschieden werden, welcher darf sein. Wer soll shaken? Wieder ich oder du, wir beide zusammen. Und als letzten Entscheidungsschritt geht es dann noch um einen Strohhalm. Wir haben essbare Strohhalme aus Reismehl. Nachhaltigkeitsaspekt ist da auch ganz wichtig. Strohhalme, die dann einzeln in Papier verpackt sind, da kann man die Farbe oft nicht so gut durcherkennen. Und dann ist der letzte Schritt, dass man dann zusammen raten muss, so, okay, ich möchte einen roten Strohhalm. In welcher Verpackung ist wohl der rote Strohhalm? Und sich dann dort einen auszusuchen, dann kann man den Cocktail probieren. Und das sind schon sehr viele Fragen, sehr viele Schritte und auch sehr viele Entscheidungen. Warum betone ich das Wort Entscheidungen so sehr? Weil genau das die eine Sache ist, die Kinder, wenn sie an Krebs erkrankt sind, eben nicht tun können. Sie können keine Entscheidungen treffen und es wird auch nicht gefragt, was sie gerne möchten, was sie nicht möchten. Je nach Alter ist auch das Verständnis der Krankheit begrenzt und schwer nachvollziehbar für die Kleinen, warum sie denn jetzt so lange im Krankenhaus sind, warum sie nicht in die Schule oder in den Kindergarten dürfen. Ja, weder Kinder noch Erwachsene, niemand hat Lust, mehrere Wochen im Krankenhaus zu liegen. Das macht niemand freiwillig. Und deswegen werden die Kinder halt einfach nicht nach ihrer Meinung gefragt. Und je nach Alter haben Kinder natürlich auch ganz starke Meinungen. Und denen ist es auch wichtig, gehört zu werden. Es ist für die Entwicklung wichtig, dass sie gehört werden. Und ja, wenn es um die Gesundheit geht, entscheiden natürlich die Eltern idealerweise, was das Beste ist. Deswegen sind dann so diese Mikroentscheidungen, die sie bei uns treffen dürfen, ganz, ganz wichtig für die Kinder selbst, für die Entwicklung und eben, wie Elissa sagte, für die psychosoziale Heilung, weil in diesem ganzen Prozess Leute waren, die gefragt haben, was möchtest du denn? Was ist dir lieber? Wir machen es so, wie du das möchtest. Und auch wenn es nur ein Cocktail ist oder nur die Farbe vom Strohhalm, das ist für das Erlebnis und für die Selbstwirksamkeit der Kinder ganz, ganz wichtig.
Ja, mega. Ja, danke für diese Ausführung. Das finde ich gerade auch nochmal ganz, ganz spannend, weil wie du schon sagst, ich sage ja auch immer, wenn man ins Krankenhaus kommt, gibst du deine Selbstbestimmung eigentlich bei der Anmeldung ab. Und dann muss man ganz schön danach gucken, wie läuft es so im Krankenhaus. Und dann trotz allem da eine Möglichkeit zu haben, sagen, das möchte ich jetzt gern so. Und das wird genauso dann gemacht, wie ich das jetzt gerade möchte.
Ja.
Das ist ja großartig. Und ich denke gerade bei Kindern, die ja noch so in der Entwicklung sind, die ihre Persönlichkeit ja noch entwickeln, dass die in ihrem Erleben auch da ein Stück weit trainieren dürfen, das überhaupt so zu äußern. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder das am Anfang vielleicht noch gar nicht so gut sagen können, oder? Wie ist das? Sagen die sofort immer gleich, das will ich so und das will ich so? Oder gibt es da auch erstmal Kinder, die schüchtern sind, oh, darf ich mir jetzt was wünschen? Oder wie stelle ich mir das denn vor?
Oft müssen wir erstmal die Eltern ausschalten, die Organisation von solchen Sachen übernehmen wollen. Aber wenn wir wirklich mit dem Kind kommunizieren dürfen und vorstellen dürfen, was wir da so auf dem Wagen haben, dann ist das auch meistens wirklich easy, da gemeinsam einen Weg entweder in Richtung einer Farbe, ne, wir machen jetzt einen roten Cocktail oder einen blauen oder einen grünen oder so zu finden oder einfach nach Geschmack zu gehen. Was magst du eigentlich gerne? Magst du Kokos? Magst du Ananas? Magst du irgendwie, ne, so? Und dann kann man sich auf solchen Ebenen annähern. Und ja, wir finden es total wichtig, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, was sie da am Ende in ihren Becher mixen.
Dann sind sie wahrscheinlich auch mega stolz, ne?
Ja.
Ja, klasse. Ja, und was beim Cocktail auch noch ein Faktor ist, ist ja das rein körperliche, ne, dass die Mundschleimhäute auch befeuchtet werden und sowas. Sagst du da noch was zu?
Kann ich machen. Das ist oft so, dass eine Begleiterscheinung der Chemotherapie, also ein bisschen Entzündungen im Mundschleimhautbereich sind, bei manchen Kindern auch sogar so schlimm, dass die dann einfach sich nur einen Becher mit Eiswürfeln wünschen und dann einfach Eiswürfel lutschen. Wir versuchen einfach genauso darauf einzugehen, auf die Kinder, wie sie das gerade brauchen. Das Wichtigste, was wir machen können, ist, dass wir die Kinder dazu motivieren, zu trinken. Dann ist es in schlimmen Phasen einfach vielleicht mal nur ein milder Bananensaft. oder halt nur der Eiswürfel oder ein bisschen Sirup auf den Eiswürfel oder so. Und bei manchen ist es halt dann das volle Sortiment. Dann ist es irgendwie Orange, Maracuja, Vanille und irgendwie los, hauen wir da alles rein. Die Kinder probieren sich aus und ich glaube, das ist das Wichtigste zum Gesundwerden, irgendwie, dass man sich ausprobiert, dass man einfach machen darf.
Ja, und was du auch schon angedeutet hast und dass über diese Zubereitung von dem Cocktail, dass so ein Brückebauen ist, dass daraus ja auch noch mehr entstehen kann.
Genau.
Mögt ihr da noch mal was erzählen? Ein Beispiel oder so?
Jenny, hast du ein Beispiel?
Zum Thema Brücke bauen, oh, ganz viele.
Ja.
Manchmal ist auch der Cocktail oder dieser Prozess des Cocktailmixens auch einfach eine gemeinsame Beschäftigung, damit man ins Unterhalten kommt. Besonders habe ich das festgestellt bei Teenagern, die tatsächlich öfters auch mal alleine sind. Bei den jüngeren Kindern alles irgendwie unter 12, 10 sind natürlich permanent die Eltern dabei. Habe ich noch nie erlebt, dass ein Patient oder eine Patientin alleine war. Und ja, je älter die werden und die Teenager selber haben auch keine Lust häufig, dass sie den ganzen Tag Mama oder Papa neben denen sitzen. Und da erlebe ich es natürlich öfter, dass die halt mal alleine auf dem Zimmer sind, ohne Begleitperson. Und wenn ich es dann schaffe, sie dazu zu motivieren, dass sie halt mitmachen, dann fangen sie oft von selber auch einfach an, ein bisschen zu erzählen, womit sie sich gerade beschäftigen oder was sie gerade machen würden, wenn sie nicht in der Klinik wären. Und mir hat auch schon mal passiert, dass ich mir selbst noch einen Cocktail gemacht habe und dann wirklich eine Cocktaillänge in dem Zimmer halt war und wir einfach ein bisschen gequatscht haben, weil wir vielleicht auch Themen hatten, die uns interessieren. Ich bin zum Beispiel so eine DIY-Queen, also ich bastel und mache ganz viel. Mal probiere ich Nähen aus, mal probiere ich Stricken aus, dann bastel ich Grußkarten selber und all sowas. Darüber auch schon mal eine Viertelstunde mit einer Teenagerin schwadroniert, die da in der Klinik war. Und als dann mein Cocktail leer war, war ich dann so, ich muss jetzt weiter. Da kommen noch ein paar Zimmer. Und alleine das, ne? Sie hat zwar nicht Danke gesagt, dass ich da war, aber man hat das schon gemerkt, dass sie extrem aufgetaut ist und einfach, ja, froh war, mit jemandem sich über solche nach außen hin vielleicht Belanglosigkeiten zu unterhalten. Aber das, wie eben der Baldrian-Tee, vielleicht einfach das Austauschen über den besten Sekundenkleber für Strasssteine irgendwie geholfen hat, mal einen Moment abzuschalten und wieder ein bisschen durchatmen zu können.
Ja, solche Gespräche bringen ja Normalität in das ganze Krankheitsgeschehen, ne? Da ist ja was, was man von draußen kennt. Es gibt ja wirklich dieses Drinnen und Draußen im Krankenhaus, außerhalb vom Krankenhaus. Ich kenne das von einer Freundin, die an Krebs erkrankt war. Die hat immer gesagt, erzähl mir was, was draußen passiert, bring mir Geschichten mit. Und das ist ja genau das, was passiert, wenn du dann von dem Kleber und den Strasssteinen sprichst, ne?
Ja, genau.
Ja, toll. Ja, das ist so die eine Brücke, die gebaut werden kann, und dass es ein Gespräch gibt über andere Geschichten, die außerhalb vom Krankenhaus stattfinden und reingebracht werden. Wie ist es mit dem Körperkontakt? Gibt es auch was, wo man mal in Kontakt kommen kann, der eben auch für Kinder nicht nur ein kranker Kontakt ist, ne? Man wird gepflegt, man wird versorgt. Gibt es da auch was? Gibt es da auch so eine Verbindung?
Könnte ich jetzt in der Tendenz eher aus dem Hospizkontext erzählen. Wenn wir mit der Bar, sag ich mal, auf der Krebsstation sind, dann haben wir immer noch so ein bisschen diese Barriere Cocktailbar so zwischen uns und dem Kind und haben dann dort aber auch, sag ich mal, dann eigentlich so die Exit-Strategie, um wieder aus dem Zimmer raus, ne? Wir übergeben den Cocktail oder das Kind hat den Cocktail gemixt und probiert. Wir fragen noch, schmeckt es dir? Und dann verabschiedet man sich und geht zum nächsten Kind. Und da entsteht eigentlich körperliche Nähe so gut wie nie, würde ich sagen. Aber im Hospiz ist das anders. Im Hospiz arbeiten wir ja nicht nur mit den Cocktails aus Säften, die wir mischen, sondern da arbeiten wir ja auch mit Duftcocktails, weil es dort sehr viele Kinder und Jugendliche gibt, die gar keine Nahrung mehr zu sich nehmen und über die Sonde ernährt werden. Und weil wir dafür stehen, dass niemand mehr ausgegrenzt wird, machen wir mit denen auch Cocktails, aber halt auf einer Duftölbasis. Man kann dort auch einen Orangencocktail und Ananas, Kokos oder sonst irgendwie sich schöne Variationen zusammenmixen und die dann wegschnuppern. Aber dort, sage ich mal, sitzt man anders neben dem Kind. Und dort ist es auch ganz oft so, dass man irgendwie mal eine Hand festhält. Wir haben ein Buch geschrieben, was haptische Elemente hat, wo man fühlen kann, wie sich die Orange anfühlt. Und man kann fühlen, wie flauschig die Bettdecke in dem gemalten Bild ist. Da führen wir öfter auch mal Hände oder Hände greifen nach uns. Das ist auch für Fruchtis, also unsere Ehrenamtlichen, ist das im Hospiz nochmal eine andere Herausforderung, weil körperliche Nähe auch eine andere Art von Intensität schafft. Da versuchen wir auch, unsere Ehrenamtlichen anders darauf vorzubereiten als auf den Einsatz auf der Krebsstation.
Ja, das stelle ich mir auch noch mal anders vor. Man rückt noch mehr zusammen, ne? Ja.
Ja, es
Ja.
ist eine andere Herausforderung auf jeden Fall. Ich habe mich gegen das Hospiz entschieden als Fruchti, also als Ehrenamtliche, weil ich auch ganz klar gesagt habe, wir müssen auch als Ehrenamtliche ein bisschen auf uns selber aufpassen. Es ist wichtig, dass wir uns selber und unsere Emotionen beschützen und regulieren können, weil wir helfen keinem Patienten, wenn wir zu sehr davon betroffen sind. Es gibt nämlich auch einen ganz großen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Viele denken, es ist das Gleiche, aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Und mit Mitleid kann man als Patient selten was anfangen, mit Mitgefühl vielleicht schon. Deswegen habe ich da zum Beispiel gesagt, ich bin dann eher auf der Kinderkrebsstation und nicht im Hospiz. Die ehrenamtlichen Fruchtis, die das im Hospiz machen, entscheiden sich doch wirklich aktiv für und werden ganz besonders nochmal geschult, sodass wir da auf, ja, alle aufpassen, nicht nur auf die Patienten, sondern auch auf die Ehrenamtlichen.
Ja, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, ne? Jeder Mensch, der so intensiv mit anderen Menschen arbeitet, ist ja Arbeit letztendlich, ne? Der muss unbedingt auf sich selber aufpassen, sonst kann er sich völlig verausgaben. Und das ist auch einer der wichtigen Bausteine, die du eben gesagt hast, mit dem Mitgefühl und mit dem Mitleid. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß noch, am Anfang meines Berufslebens habe ich das nicht gewusst. Ich habe das erst so durch ja, durch Leiden und Mitleiden begriffen, dass es da auch noch was anderes gibt. Weil mit dem Mitleid ist man sowas von eng verknüpft, dass man eben das Leid auch übernimmt. Und da kann man nicht immer unbedingt so gut mithelfen. Mit dem Mitgefühl geht man mit dem Gefühl total mit, aber hat noch die Distanz. Na, und kann sich dann da immer so ein Stück diese Distanz als Schutz aufbauen. Und ich glaube, das ist bei manchen Menschen, dass die denken, ich muss doch da noch mehr mitgehen, darf mich doch nicht so zurückhalten. Das dürfen wir sehr wohl, wie du schon sagst. Sonst ist die Energie weg und dann nützen wir niemandem mehr was.
Ja,
Ja, es ist gut, dass ihr
absolut.
das in der Schulung da auch dann so vermittelt. Ganz, ganz wichtig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir als Fruftis haben auch immer beim Projektteam einen Ansprechpartner. Also Ehrenamtliche sind wir ja, Lissa, ich weiß es nicht, über 250 in
Ja,
ganz
fast 300
Deutschland,
mittlerweile,
fast
ja.
300, genau. Und die Hauptamtlichen, wie Elissa als Geschäftsführerin, da gibt es natürlich auch unsere Projektmanager. Wir als Fruchtis haben immer einen Projektmanager, der für uns zuständig ist. Und die können wir auch jederzeit kontaktieren, wenn wir irgendwie vor Herausforderungen stehen, nicht wissen, wie wir mit einer gewissen Situation umgehen sollen. Und es gibt dann auch so eine Notfallhotline bei Fruchtalarm, die ja 24/7 besetzt ist. Die wird immer von einem anderen Projektmanager betreut. Die wechseln sich da so ein bisschen ab, dass wenn man wirklich einen Moment hat, wo man sagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, das war irgendwie zu viel für mich. Manchmal fällt einem das dann ja auch erst irgendwie ein paar Stunden nach dem Fruchtalarm ein, was dann halt 18, 19 Uhr am Abend ist. Und dann hat man da bei Fruchtalarm auch immer jemanden, den man erreichen kann, der einem irgendwie da durchhelfen kann. Da werden dann halt auch sofort Vorkehrungen getroffen, wenn man dann sagt, ich glaube, ich bin jetzt erstmal 2, 3 Wochen vielleicht nicht beim Fruchtalarm mit dabei, um das sacken zu lassen. Dann haben wir als Ehrenamtliche da auch definitiv immer die Möglichkeit, das zu tun und uns den Raum zu nehmen, den wir dann da gegebenenfalls brauchen.
Ja, wunderbar. Das hört sich richtig gut an.
Und
Ja,
das bei uns auch. Achso, Entschuldige.
so eine Unterstützung, die finde ich mega da. Also das zeigt ja auch, wie sehr komplex ihr da wirklich aufgestellt seid. Ich finde, das ist eine tolle Struktur, die ihr da aufgebaut habt.
Ja, dazu gehört auch, dass wir versuchen, dass niemand das alleine macht, dass Fruchtis immer als Team auf die Station oder ins Hospiz gehen, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man zu zweit ist, dass man hinterher beim Putzen und Reinigen der Utensilien und so weiter schon viele Sachen wieder wegsprechen kann, weglachen kann.
Ja.
Und dass viele Momente, die, sage ich, vielleicht ein bisschen emotionaler, da schon einfach weggearbeitet werden, gemeinsam. Wir haben öfter mal Fruchtis, die sagen, ach Mensch, ist ja gar kein Problem, mache ich alleine. Und das geht im Notfall auch mal. Aber dieses, dass man zusammen auf die Station geht, das macht absolut Sinn für uns, weil man einfach sich gegenseitig den Rücken stärkt und sich emotional auch gegenseitig irgendwie stärkt, ne?
Ja.
Ja, super. Ich habe gerade dieses Bild von kein Tauchgang alleine, ne?
Ja,
Dass
genau.
man sich immer noch die Sauerstoffmaske geben kann oder noch mal
Ja.
dies oder das oder Hilfe holen kann. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? Und wie du schon
Ja.
sagst, im Nachgespräch kann man schon einiges aufarbeiten, dass man dann auch gut nach Hause gehen kann.
Richtig, genau.
Ja, toll.
Einfach weil man das einfach dann schon weggesprochen und weggelacht hat. Und dann hat man das gar nicht mehr so auf der Seele liegen, ne?
Ja,
Genau.
genau, dann drückt sich mehr. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das doch durchaus immer wieder intensiv ist und man ja das für sich auch wieder selber so zurechtruckeln muss, ne?
Die Momente sind selten, muss man dazu sagen. Also kann ich aus meiner subjektiven Erfahrung sagen, dass es da jetzt nicht oft solche Punkte gibt, wo man das irgendwie braucht, weil wir ja wirklich immer mit Positivität losgehen und auch mit so einer solchen empfangen werden. Wenn, dann ist es aber immer schön, dass man ja einen zweiten Fruchti mit dabei hat, dass wir im Team halt unterwegs sind. So kann man auch manchmal Situationen besser einschätzen, dass man schaut so, oh, guck mal, da ist es gerade irgendwie eine Pflegekraft drin, meinst du, wir sollen da rein oder weiß ich nicht. Komm, wir gehen gleich nochmal da vorbei. Das hilft einem auch, Situationen besser einzuschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und wenn es nur so eine, in Anführungsstriche, Kleinigkeit ist, gehen wir jetzt schon rein oder nicht, ne? Ich habe gehört, dass ihr auch, wenn ein Kind von der Station entlassen wird, ne, zum Glück werden die ja auch entlassen, dass ihr sogar Cocktailpartys zum Abschied macht. Wie geht das denn?
Aber es passiert manchmal einfach, weil sich das Kind das wünscht. Ne? Also wir hatten jetzt gerade in Köln ein Mädchen, die ist mit 6 Jahren entlassen worden. Die war, seit sie 3 Jahre alt war, auf der Krebsstation. Das heißt, die hat 3 Jahre lang, also eigentlich ihre ganze Kindheit, an die sie sich erinnern kann, hat im Kontext Klinik stattgefunden. Für die waren wir super wichtig. Also einmal die Woche dieser Besuch von uns war für sie super wichtig. Die hat sich an ihrem Entlassungstag, hat die sich nochmal die Cocktailparty, also den Fruchtalarm gewünscht. Solche Sachen passieren einfach immer wieder. Das ist auch wie Jenny das vorhin schon erzählte, dass sich manche Kinder einfach ihren Entlassungstag auf den Fruchtalarmtag legen lassen, damit sie einfach nochmal Fruchtalarm aktiv mitmachen können. Ja, manche wünschen sich den Fruchtalarm dann sogar nach Hause.
Ja, toll. Ja, du sagst gerade Köln und ihr seid ja in Bielefeld, da wo ich auch bin. Und ich habe ja bei euch im Büro gesehen, da war ich ja schwer beeindruckt. Ihr habt lange Gänge und an diesen Gängen sind die ganzen Städte vermerkt, wo ihr mittlerweile vertreten seid. Das ist ja phänomenal. Sag doch bitte dazu auch noch mal was.
Ja, wir sind mittlerweile an über 40 Standorten deutschlandweit irgendwie vertreten. Dazu gehören halt unzähligen Kinderkrebsstationen, mittlerweile 4 Kinder- und Jugendhospize, aber auch 2 Reha-Kliniken und das Waldpiratencamp in Heidelberg, wo sich um Kinder, die sich in der Genesungsphase befinden, ihre Ferien verbringen können, teilweise auch mit Geschwisterkindern in so einem schönen Camp-Kontext. Ja, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, von oben Sylt bis runter Freiburg. Gibt es uns fast überall.
Ja, es ist großartig. Also alle Achtung. Sehr gut, ja. Yeah. Wieder alles richtig gemacht.
Ich finde auch, also das, was wir da tun, das ist einfach eine richtig gute Sache und es fühlt sich für die Kinder und Jugendlichen toll an. Das bekommen wir immer wieder gezeigt und bestätigt. Wenn es, sage ich mal, nicht so schwierig wäre, jedes Jahr wieder diese Spenden zusammenzusammeln, um das möglich zu machen, dann würden wir es am liebsten für jedes erkrankte Kind anbieten, ne? Darf man nicht vergessen. Also das, was wir da tun, ist so gut, dass wir es wirklich auch gerne den Kindern irgendwie zugänglich machen wollen.
Ja, da kann man auch alle, die das hören, drauf aufmerksam machen und vielleicht mögt ihr auch was für den Fruchtalarm spenden oder anderen davon erzählen. Ihr seid auf die Spenden angewiesen, ne? Und die Mitarbeit
Genau.
von den Fruchtis, von den Ehrenamtlichen. Ja.
Genau.
Ja, das Waldpiratencamp, das würde ich auch gerne noch mal ein bisschen näher betrachten, weil ich finde das so wunderbar, dass ihr, wenn die Kinder entlassen sind, es dann in dem Moment nicht aufhört, sondern, wie ihr schon beschrieben habt, der Fruchtalarm geht auch teilweise mal zu den Kindern nach Hause. Oder es gibt eben für die genesenen Kinder, was ja so großartig ist, dass wirklich viele ja auch wirklich wieder gesund werden und dass es das dann dieses Waldpiratencamp gibt.
Ja, das ist total wunderbar, weil dort alle Kinder aus ganz Deutschland auch zusammenkommen können. Ich hatte da einen der schönsten Fruchtalarm-Momente überhaupt, muss ich sagen. Ich hatte versucht, auch potenziellen Spender von etwas größeren Spende zu überzeugen. Und wir nehmen natürlich keine Besucher mit auf die Krebsstation. Das heißt, wir können, ne, also eine Krebsstation ist ja kein Zoo, wo man sich mal ein bisschen Kinder angucken kann, sondern wir müssen davon erzählen, was wir tun. Und die Leute müssen uns vertrauen, dass das, was wir da erzählen, die Wahrheit ist. Aber dort in dieses Waldpiratencamp durfte ich einen potenziellen Spender mal mitnehmen. Und da sind wir, nachdem wir den Wagen geholt haben, sind wir mit diesem Cocktailwagen in den großen Aufenthaltsraum gefahren. Und in der Sekunde, wo wir da reingeklappert gekommen sind, ruft ein Junge, guckt mal, da kommt Fruchtalarm. Und alle Kinder haben gejohlt und geklatscht und applaudiert und sind aufgesprungen. Und ich hatte die Gänsehaut meines Lebens, weil ich gemerkt habe, so, guck mal, das sind alles Kinder, die aus Krankenhauskontexten kommen und die hören Fruchtalarm. Das haben die nur im Krankenhaus erlebt und in der Klinik. Die fangen alle an zu jubeln und zu applaudieren und zu lachen. Was hast du denn da Großes bewirkt irgendwie? Und manchmal fragt man sich ja, ist man auf dem richtigen Weg mit dem, was man tut? Und dann kriegt man so eine krasse Bestätigung. Ja, hätte nur ein Kind applaudiert, wäre es das schon wert gewesen. Aber dass dann da 50, 60 Kinder sitzen, jubeln über das, was sie in der Klinik erlebt haben. Also was gibt es mehr an Bestätigung und was gibt es Schöneres? Also das ist wirklich, das war für mich einer der heftigsten Momente irgendwie. Und ich habe die Spende von dem Spender auch bekommen, weil der nämlich auch ganz schön beeindruckt davon war.
Ja, da, also das denke ich, das ist bestimmt schwer beeindruckend. Also das stelle ich mir auch ganz, ganz wunderbar vor, wenn die da alle so darauf reagieren. Und das tut man ja nur, wenn das wirklich so emotional so positiv besetzt ist, ne?
Ja, das ist wirklich eine feine Sache, ne? Weil die Kinder dort nach langer Krankheit lernen, wieder ein bisschen Mut zu fassen und wieder irgendwie stolz auf sich selber zu sein. Die können dort bouldern und Bogenschießen und tolle Sachen machen, die ihnen einfach wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurückgeben. Ja, da passen wir natürlich dann auch super rein. Wir haben ja eh das Glück, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, wo sehr viele tolle Menschen unterwegs sind, die sich irgendwie Gedanken darum machen, wie man es einfach erträglicher machen kann, ne?
Ja, wir haben im Vorgespräch auch, das fand ich eine ganz spannende Sache, das möchte ich auch unbedingt hier nochmal mit dir ansprechen oder Jenny mag vielleicht auch nochmal was dazu sagen. Wir haben ja darüber gesprochen, über Helden und Jammern und
Stimmt.
ne, wann ist man jetzt ein Held? Ne? Also ja, sagt mal, was ihr jetzt beide gerade dazu denkt.
Ich würde sagen, wann man selbst ein Held ist, kann man schlecht bis gar nicht beantworten, sondern diesen Titel bekommt man, glaube ich, von anderen verliehen, die von dem profitiert haben, was man getan hat. Den Ausdruck habe ich als Fruchti durchaus schon das ein oder andere Mal gehört. Eltern, würde ich behaupten, gehen auch mit diesem Begriff nicht leichtfertig um. Das ist halt einfach, wenn man einen großen Impact, glaube ich, auf jemanden hat und man sagen kann, das, was man da getan hat, war nicht nur ein kleiner Moment, sondern hat positive Auswirkungen auf das ganze Leben, auf mehrere Bereiche des Lebens dieser Person. Ich glaube, dann kann man den Titel Held verliehen bekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man ihn sich nicht selber geben kann. Für die ein oder andere Familie, das sage ich auch ganz bewusst, sind wir, glaube ich, Alltagshelden, eben weil wir so einen Break reinbringen, ja, den Kindern das erste Lachen irgendwie der Woche entlocken, freiwillig zum Trinken bekommen. Oft ist es auch so, dass dann für die Eltern irgendwie noch mitgemixt wird, da nochmal zu dem Thema entscheiden. Also bei Eltern, wenn wir das Gefühl haben, die Eltern sind damit einverstanden, dann lassen wir auch die Kinder entscheiden, ob die Eltern Cocktail dürfen. Und da werden die Augen immer ganz groß, wenn die Mama sagt, oh, darf ich auch einen? Und dann wir dann das Mädel oder den Jungen oder den Patienten halt fragen, so, ist das okay, darf Mama auch einen trinken? Willst du den machen oder darf Mama sich den selber machen? Das ist immer ein kurzer Moment der Verwirrung. Von wegen, warum hätte ich das denn jetzt gefragt? Und dann hell auf Begeisterung, ich kann von Mama eine Entscheidung treffen. Also, ja, und wir haben da Einfluss auf so viele Bereiche des Lebens und wie Elissa eben sagt, mit uns klingt gerade ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung, aber das ist so eine Zusammenfassung aus dem, was uns wiedergespiegelt wird. Mit uns nehmen die Familien positive Dinge aus einer ganz furchtbaren Zeit mit und das macht das Ganze irgendwie erträglich und wert, dann manchmal auch zurückzuschauen. Ich glaube, andersrum ist es genauso. Wir gucken ja irgendwie immer, wie wirken wir auf andere? An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz sagen, wie wirken die Kinder und die Patienten denn auf uns? Und da muss ich kurz durchatmen, dass ich jetzt uns hier nicht vollflenne. Aber also für mich sind die Kinder halt Patienten, Helden. Für mich sind die Kinder halt die Helden, weil viele sagen auch immer zu mir, boah, wie kannst du das machen, freiwillig als Ehrenamt? Das könnte ich nicht. Und dann sage ich immer, glaub mir, du könntest das. Wenn du das erste Mal so ein Zimmer betrittst und die erstes Mal die Reaktion von einem erkrankten Kind auf dich und das, was du tust, erlebst, dann kannst du das. Weil wir eben mit so viel Freude empfangen werden und es für mich immer wieder total beeindruckend ist zu sehen, dass man eben in dieser Situation nicht den Kopf in den Sand steckt und dass Kinder immer noch Kinder sind, in der Lage sind, im Moment zu leben und, oder sich dafür entscheiden, so jetzt machen wir das und das macht Spaß und das ist schön und da einfach so viel Freude ist und die Zimmer sind auch oft ganz toll dekoriert, eben weil die Kinder und Patienten, Familien da länger sind, die sich so ein kleines Zuhause da basteln und dann wird erzählt von dem letzten Bild, was sie gemalt haben oder welches Spiel sich also sie aktuell begeistern und das berührt mich auch immer wieder und ich glaube, in diesem Kontext sind wir die Helden der jeweils anderen Geschichte, würde ich sagen.
Ja, man merkt deine Emotionen, ne? Dass du da mit Herzblut dabei bist.
Anders geht es auch, glaube ich, nicht. Dieses Thema Helden. Oft werden ja, ne, wie Jenny auch schon sagt, diese Krankheitsverläufe als Heldengeschichten beschrieben. Kinder und Jugendlichen werden als Kämpferinnen, Kämpfer bezeichnet. Das ist auch alles legitim. Ich glaube, für uns spielt es gar keine Rolle, ob jemand ein Held ist oder nicht Held ist, sondern es geht darum, dass man sich anschaut und dass man irgendwie jeden Menschen einfach ernst und wahrnimmt und die Entmutigten und die, die gerade keine Kraft haben zu kämpfen. Auch das sind alles Heldinnen und Helden irgendwie, weil einen auch manchmal einfach verlassen darf. Und ich weiß, dass wir alle in diesem Krebskontext irgendwie immer gerne die Heldengeschichten, da hat jemand den Krebs besiegt, so dass wir das immer alle gerne hören wollen. Aber es gibt halt auch die ganzen anderen Geschichten und auch die sind es wert, erzählt zu werden, weil es immer über Leben geht und immer darüber irgendwie, was einem Menschen widerfahren kann und wie wir alle damit umgehen können. Und von daher ist es wahrscheinlich am Ende egal, ob man irgendwie von anderen als Held bezeichnet wird oder ob wir sagen, wir haben eine Heldengeschichte aus einer Klinik gehört oder so. Mich interessieren auch die ganzen anderen Geschichten, die, wo vielleicht jemand keine Kraft hat zu kämpfen. Und auch da möchte ich an der Seite sein und möchte vielleicht meine Hand halten und möchte gucken, ob ich Lebensfreude wecken kann. Auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, ich finde das auf jeden Fall total spannend, darüber mal so nachzudenken, was wir so vorgefertigte Denkstrukturen haben, wenn wir Held hören, ne? Und wo wir das gerne nutzen und was wir da, ja, also ich finde das eine spannende Thematik. Könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Das stimmt. Das
Ja.
stimmt. Richtig.
Ja, und diese Entscheidung, also das möchte ich auch unbedingt gerne noch erzählen. Oder Elisa, du kannst es weiter erzählen, weil von dir habe ich das ja gehört. Das fand ich so eine beeindruckende Geschichte im Kinderhospiz, als ein Kind verstorben ist. Und dann, ja, der Gedanke war, müssen wir jetzt ganz leise sein? Oder, ne? Ja, erzähl doch bitte mal. Du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ich weiß nicht, ob das in allen Kinder- und Jugendhospizen so ist, aber in denen wir tätig sind, ist es tatsächlich so, dass wenn man das Hospiz betritt, man eigentlich direkt über eine Kerze im Foyer wahrnehmen kann, befindet sich ein gerade verstorbenes Kind im Hospiz und damit auch dann verbunden befindet sich eine trauernde Familie im Hospiz. Es war auch ein Fruchtalarm, den ich selber gemacht habe. Und ich bin in dieses Hospiz gekommen und habe gesehen, dass die Kerze brennt. Damit war nun klar, es befindet sich ein gerade verstorbenes Kind noch im Hospiz und eine Familie trauert gerade. Und wenn man das weiß, dann passt man sein Verhalten einfach ein bisschen an und ist vielleicht nicht ganz so quirlig und so ganz so fröhlich laut, sondern versucht, sich angemessen zu verhalten. Rücksicht zu nehmen auf die Trauergesellschaft in dem Fall und die Eltern. Und ein bisschen stiller als sonst haben wir dann den Wagen vorbereitet und haben desinfiziert und aufgebaut und alles bereitgestellt und so. Und dann ist eine Mama zu mir gekommen und hat gesagt, sie sei die Mama von dem verstorbenen Mädchen, ob wir ihr einen Gefallen tun könnten. Ja, natürlich, ich tue dir jeden Gefallen, war meine Antwort. Da hat sie gesagt, könnt ihr bitte laut sein? Könnt ihr Krach und Alarm machen, so wie ihr das sonst auch macht? Mein Kind hat Fruchtalarm geliebt und hat es geliebt, wenn ihr laut wart und wenn sie euch gehört hat. Und bitte seid laut für die Kinder, die noch leben und die hier sind. Ja, wenn wir gerade über Helden gesprochen haben, irgendwie, wie viel Kraft kann man haben, dass man in der eigenen Trauer nicht nur an sich und an seine eigene Trauer denkt, sondern auch einfach an alle anderen, die da um einen herum noch da sind und sagt, irgendwie, ich möchte gern, dass das für alle anderen Kinder weiter stattfindet und zwar in gewohnter Lautstärke, bitte.
Ja, für alle, ne? Für die Eltern nochmal die schöne Erinnerung. Und ich habe auch die Vorstellung, auch das verstorbene Kind hat da noch was von mitgekriegt. Und dann noch die Größe,
Ja,
auch an die
klar.
anderen zu denken, ne? Ich merke schon wieder, dass ich feuchte Augen kriege und Gänsehaut, diese Geschichte, dass du mir die erzählt hattest. Deshalb wollte ich die so gern hier auch nochmal haben. Das finde ich so beeindruckend, weil da steckt so, so viel drin, ne? Ach, ja, tief durchatmen.
Weißt du,
Ja.
Silvia, egal ob man auf eine Krebsstation kommt oder ob man in ein Hospiz kommt, da sind ja keine Kinder, die krank sein wollen oder die sterben wollen.
Ja.
Die wollen alle leben.
Ja.
Das versuchen wir aktiv zu begleiten, das Leben, die Lebensfreude, das zu wecken, was da ist. Das ist unsere
Diesen
Mission, ja.
Teil stärken, ne? Genau.
Ja,
Ja.
ja.
Habt ihr was Kurioses mal erlebt? Irgendwas Witziges, wo ihr sagt, Mensch, wenn ich da dran denke, da muss ich immer wieder drüber lachen oder kichern. Gibt's da irgendwas?
Ja. Ich glaube, da haben wir, Jenny und ich, wir haben, glaube ich, unzählige Geschichten gesammelt, glaube ich. Und es darf wirklich auch bei diesen Geschichten, die so Gänsehaut machen und die einen vielleicht ein bisschen bewegen und berühren, darf man einfach nicht vergessen, dass wir ein Spaßprojekt sind, ne?
Ja.
Wir lachen die ganze Zeit eigentlich. Wir
Richtig.
versuchen wirklich echt die Lebensfreude beim Schopfe zu greifen und das Beste da so rauszuholen. Und Humor und die Offenherzigkeit, das ist das, was uns antreibt. Von daher gibt es tausend Geschichten, die man da erzählen könnte. Ich erzähle gerne die Geschichte von dem kleinen Timmy da in Hamburg, der, bevor wir gekommen sind, die ganze Station verrückt gemacht hatte, weil er nicht vergessen werden wollte. Ich bin auf die Station gekommen, habe den klapprigen Wagen geholt. Da kam schon die erste Pflegekraft auf mich zu, sagte: Denk an Timmy, der ist heute in der Tagesambulanz, du sollst ihn nicht vergessen. Und dann gehe ich in die Küche und bereite den Wagen vor und fange an zu putzen. Kommt die Küchenkraft auf mich zu und sagt irgendwie: Hey, hast du schon gehört, der Timmy ist heute in der Tagesambulanz, irgendwie, der möchte nicht vergessen werden. Ich mache weiter, habe gesagt: Ja, klar, merke ich mir auf jeden Fall, gehe ich gleich als erstes hin. Kommt die Mutter auf mich zu und wollte nur sagen: Mein Sohn Timmy, ich so: Ja, der wartet in der Tagesambulanz auf uns. Und so ging das im Prinzip lustig weiter, weil dieser Junge irgendwie jede Station, an der ich potenziell vorbeigekommen bin, irgendwie schon wild gemacht hatte, große Wegweiser in den Krankenhausflur geflaggt hatte. Es führte keinen Weg dran vorbei und ich musste sehr, sehr schnell zu Timmy. Und Timmy hat seine ganzen Kräfte irgendwie nach der Infusion zusammengenommen und hat mit mir zusammen wirklich auch für die anderen Kinder noch geshakt. Also war das für ihn einfach wirklich das Highlight war. Und auch Timmy hat seinen Infusionstag immer auf den Fruchtalarmtag gelegt. Sowas ist einfach Humor und Lustigkeit und Lebensfreude pur, ne?
Ja,
Ja,
herrlich, das ist
auf
richtig
jeden
nett.
Fall.
Ah, klasse,
Also wir
ja.
hatten einen Fall, wo wir ein bisschen mit unserem Equipment gehadert haben. Und zwar sind die Säfte und Sirups, ja, Zimmertemperatur, sind hermetisch verschlossen, deswegen müssen die geschlossen nicht gekühlt werden. Die Eiswürfel in einem Shaker sorgt das dann für einen großen Temperaturunterschied. Und durch das Shaken entsteht dann Unterdruck, wodurch dann das Glas und der Shaker zusammengesogen werden. Ist immer so eine kleine Physikstunde, die wir auch hier nach Interesse dann immer noch geben. Und man muss dann natürlich aufpassen, weil je mehr Eiswürfel drin sind und je höher die Außentemperatur, zum Beispiel im Sommer, desto schneller und intensiver geht das mit dem Unterdruck und dem Zusammensaugen. Ja, und wir fragen natürlich immer nach Eiswürfeln. Wenn die Kinder sagen 5, 6 Eiswürfel und wir wissen, es ist Sommer, dann wissen wir auch, was auf uns zukommt, aber wir machen es natürlich trotzdem. Ja, wir haben dann einmal, in Berlin war das genau, in der Charité, haben dann da wirklich dieses Glas voll gemacht mit Eiswürfeln und wir haben es nicht aufbekommen. Also
Oh.
mussten Schenker dann mit einem gezielten Schlag gegen eine bestimmte Schwachstelle kann man dann diesen Unterdruck lösen, das Glas rausnehmen und den Cocktail dann in den Becher schütten und servieren. Und wir haben das einfach nicht hinbekommen. Also am Ende war das dann gar nicht mehr das Cocktailmix, das Unterhaltungsprogramm, sondern irgendwie jeder, der gerade Zeit hatte, einfach versucht hat, dieses Gebinde auseinanderzukriegen. Und kamen die wildesten Theorien und ja, so mit heißem Wasser und was machen wir denn dies und jenes. Der Papa hat es auch versucht, war dann über sich selbst enttäuscht, dass auch er das nicht aufgekriegt hat. Und letztendlich mussten wir dann das tatsächlich quasi aus dem Verkehr ziehen, haben dann den Fruchtalarm dann mit dem übrigen Equipment weitergemacht und die einzige Chance, die wir dann noch hatten, war dann tatsächlich am Ende des Fruchtalarms, wo alle ihren Cocktail hatten, damit nach draußen zu gehen und es mit voller Kraft gegen einen Baum zu werfen.
Sehr eindrücklich.
Ja, es hat das Problem gelöst. Der Shaker ist aufgegangen und abgegangen. Das Glas ist heile geblieben. Das haben dann tatsächlich auch ein, zwei Kinder gesehen, weil Fenster oben waren. Haben dann sogar einen kleinen Applaus bekommen. Ja, das Glas ist heile geblieben. Wir mussten es dann natürlich nochmal extra doppelt und dreifach reinigen. Aber das war auf jeden Fall auch ein lustiger Tag, so weil es dann, wie gesagt, am Ende gar nicht mehr ums Cocktail Shaken ging, sondern wie komme zur Hölle an den Cocktail dran?
Ah, klasse. Wenn die das mitgekriegt haben, das ist wahrscheinlich eine eindrückliche Geschichte für immer und ewig.
Wahrscheinlich, ja.
Sehr speziell. Ja, super. Ach, großartig. Ja, danke für diese schönen Geschichten. Ja, ich möchte euch und die Hörerinnen und Hörer dazu einladen, jetzt einen kleinen Lach-Yoga-Übungsblock mitzumachen. Das war ja auch die Verknüpfungsidee, die ich hatte, als ich Elisa kennengelernt habe und sie von eurem Fruchtalarm erzählt hat und dass ihr Cocktails mixt. Da habe ich gesagt, Mensch, wir machen immer Lachvitamin-Cocktails, Cocktails, Cocktails. Haha. Haha. Das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch eine tolle Sache. Da kann man sich zusammentun und vielleicht könnt ihr auch mit den Kindern und Jugendlichen auch ab und zu mal sowas dann trinken. Gerade wenn man eben auch nicht mehr so wirklich was vielleicht runterschlucken kann, ist das auch nochmal eine Variante. Da möchte ich euch bitten, dass ihr euch vorstellt, dass wir in jeder Hand einen Becher haben. Und da schütten wir jetzt immer Vitamine hin und her, die wir dann trinken. Wir fangen mal mit dem Lachvitamin A an. Dann geht das A. Und dann, na, dann machen wir so die Geste, dass wir es trinken. Ne? Dann kommt das Vitamin E. E, E,
E.
E. Und dann trinken wir das E.
E.
Super. Dann das Vitamin C mit Orangensaft. Oh,
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 oh. Für mich wieder
oh.
Weihnachtsmann. Ja, genau, wieder Weihnachtsmann. Dann das I für Ingwerwasser, ja auch sehr gesund. Da sage ich immer, wer es mag, der trinkt es. Wer es nicht mag, schüttet es einfach hinter sich. Dann das U. Wisst ihr was Gesundes mit U? Da fehlt mir immer was.
Oh, das ist schwer.
Letztens sagte eine Teilnehmerin, es gibt ja dieses Umkaloabo, was man so für das Immunsystem nimmt, ne?
Ja.
Umkaloabo. Ja, das sind die Vitamine. Dann kann man noch ein bisschen Glückstee trinken. Glück braucht man ja auch, ne?
Immer.
Ja, wir
Ich
kommen.
schenke dir noch eine Frucht mit U.
Ah, ja, bitte.
Eine Okli. Eine Okli ist eine Kreuzung aus Grapefruit und Mandarine. Die ist ungefähr so groß wie eine
Wow.
Grapefruit, schmeckt ein bisschen süßer und hat so eine kleine runzlige Schale.
Wow, das ist ein super Geschenk. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gefragt habe, weil mir für das U immer nur Use und Unterberg
Da kann man auch drüber lachen, auf jeden Fall. Oder wie?
einfällt. Eine Uklu, habe ich richtig
Okli.
verstanden? Ukli.
Okli mit I sogar.
Okli, so wie Mokli, wie aus dem
Ja.
Dschungelbuch.
Okli. Und um es auszusprechen, muss man auch die Mundwinkel heben. Ne Okli.
Okli, ja, super, Okli. Ach, klasse. Oh, danke, danke, danke. Damit machst du mir eine riesengroße Freude.
Sehr
Sehr schön.
schön. Du hast uns auch eine Freude gemacht.
Dann gibt es eine Übung, die habe ich kreiert, als ich den Film Der kleine Hobbit gesehen habe. Der isst ja so gerne. Der hat ja so eine tolle Speisekammer. In der Speisekammer ist so viel an leckeren Sachen. Und da könnte man jetzt ja so die Verbindung knüpfen zu euren Cocktails. Ne? Ihr habt ja eben gesagt, es gibt die verschiedenen Arten von Sirup. Meine ich, habe da Mango gesagt, ne, oder?
Mango haben wir, genau,
Genau.
Erdbeer, Kokos,
Okay,
Vanille.
dann nehmen wir das jetzt mal nacheinander. Der kleine Hobbit, der trinkt so einen Mango-Cocktail und dann reibt er sich den Bauch und sagt, Und dann trinkt er sich einen Erdbeercocktail. Oder ein Kokoscocktail. No. Das könnte man ja dann auch noch anschließen, wenn ein Kind so einen leckeren Cocktail getrunken hat, dass es sich noch den Bauch reibt. Und so genussvoll, auch dieses Genießen. Ne? Das ist auch
Ja.
dieses Schön. Ich habe was Leckeres zu mir genommen. Das war gut. Ne? Mir ist jetzt nicht kotzübel. Nein, das war jetzt ganz schön. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir animieren die Kinder auch immer, den Cocktail dann in unserer Anwesenheit zu trinken und zu probieren. Auch einfach, dass der erste Schluck genommen wird und der Cocktail nicht einfach weggestellt wird. Ja, da sind dann manchmal ähnliche Reaktionen.
Ja, das ist schön. Genau, ist auch nochmal wichtig. Ne? Das ist ja, geht ja euch ja nicht nur darum, dass der Cocktail gerührt wird. Er soll ja auch getrunken werden. Ne?
Richtig.
Genau.
Auf
Ja, dann habe ich noch eine Übung, um die Sorgen von sich wegzuzerren. Gedanken von Sorgen zerren. Und zwar bin ich ja drauf gekommen durch Mark Twain. Der hat einen Text geschrieben. Zerre deine Gedanken weg von deinen Sorgen. An den Ohren, den Füßen oder sonst auf eine Art, die dir recht ist. Das ist das Gesündeste, was ein Körper tun kann. So bin ich draufgekommen mit dem Wegzerren, weil manchmal sind die Gedanken ja so klebrig. Die wollen ja gar nicht weg. Die haften so, diese blöden Sorgen, ne? Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr zerrt die von den Ohren weg. Ah! Und von den Füßen.
Oh, so beweglich bin ich gar nicht. Ah.
Und wo die Sorgen vielleicht sonst noch so festsitzen. Oh, weg
Im
damit.
Bauch.
Oh, am Bauch, oh, weg damit, oh, wegzerren, oh. Ja, und dann ist es ja das, was ihr macht an Arbeit. Es gibt das Lachen, es gibt das Weinen. Da gibt es eine Übung, die heißt ein lachendes und ein weinendes Auge. Da halten wir uns jetzt bitte mal das linke Auge zu und das rechte Auge lacht. Und dann weint das rechte Auge. Oh. Dann halten wir das rechte Auge zu und das linke lacht. Oh, dann weint das linke. Oh, ja. Dann halten wir das linke zu, das rechte lacht. Damit kann man hin und her spielen, so wie man lustig ist. Und
cool.
Das Jammerlachen. Da mal wieder beides, das Jammern und das Lachen. Und es ist einem ja manchmal zum Jammern und dann wieder zum Lachen und manchmal gleichzeitig und manchmal hin und her. Und es ist wichtig, dass alles sein darf. Ne? Auch das Jammern kann ja befreien, das kann ja auch gut tun. Bloß, dass man nicht hängen bleibt. Und so können wir mal zusammen richtig jammern. Oh ja.
Oh ja.
Und lachen. Und dann wieder jammern. Oh ja.
Oh ja.
Und wieder lachen. Ich finde, das ist so eine unglaublich befreiende Übung. Und dass eben das Jammern auch sein darf, ne? Dass es einem nicht weggeredet wird, dass man nicht sagt, ach ja, komm, wird doch schon wieder, beruhig dich doch. Ne?
Ja.
Ich erlebe das auch bei mir immer wieder in Lebenssituationen, dass ich denke, nein, jetzt jammer doch mal mit mir und sag doch mal, das ist wirklich blöd. Ne? Das braucht es ja auch mal, dass man betont, das ist eben auch doof. Ne?
Ja,
aber eben dann
Fall.
Diesen Wechsel zu leben. Ne?
Ja, die Regelung habe ich auch mit meinem Verlobten. Dass wenn ich ein Problem habe und anfange zu schwadronieren, dass er fragt, möchtest du eine Lösung oder soll ich zuhören? Und dann kann ich entscheiden, ob ich mich einfach nur mal ein bisschen beschweren und ausweinen will. Und dann sagt er auch so, ja, ganz ehrlich, fände ich genauso blöd wie du.
Sehr
oder
gut.
Ich sage halt, ich will eine Lösung, dann lege ich ihm mein Problem dar und er hilft mir, wie ich es aus der Welt schaffen kann. Und mal ja, brauche ich das eine und mal das andere und manchmal beides nur in einer geänderten Reihenfolge.
Ja, das ist eine super Regelung. Das ist richtig, richtig gut. Und dann könnte er es jetzt noch ergänzen, dass er sagt, ich will jetzt mal jammern. Oh, ja. Oder ich will mal drüber lachen. Ne? Ach, großartig.
Werde ich mit aufnehmen ins
Repertoire. Ist doch mal eine Variante, ne? Ja, dann das Kotztütenlachen. Ich bin mal mit einem Flieger geflogen. Da stand auf der Kotztüte, take it with a smile. Das ist doch großartig, oder? Ich weiß nicht mehr, welcher Flieger es war. Es ist auch schon lange her, aber es hat sich bei mir so eingeprägt. Und da denke ich, ja, dass man wirklich das Gefühl hat, manchmal könnte man es echt am liebsten rauskotzen. Und das ist bei den Krebserkrankten ja nun leider auch häufig so. Stellt euch bitte vor, ihr habt eine Kotztüte, da steht drauf, take it with a smile. Und dann kotzt man mit Freude rein. Das ist dann so ähnlich wie der Löwe aus dem Yoga, ne? So, man lacht und die Zunge rausstreckt.
Genau.
Sehr befreiend. Ja, dann eine Übung, die geht ein bisschen mehr in die Stille, dass man beide Zeigefinger nimmt und wenn die zusammenkommen, dann lachen wir. Und wenn die Zeigefinger auseinandergehen, sind wir ganz still. Zeigefinger kommen zusammen und Zeigefinger auseinander. Zeigefinger zusammen und auseinander. Super. Das kann man dann auch im Kontakt machen, dass man die Zeigefinger von dem Gegenüber, ne, also von dem Kind oder dem Jugendlichen zusammenbringt und man lacht. Und dann kann man der eine oder der andere entscheiden, wann der Kontakt wieder aufgelöst wird. Das ist auch ein schönes Spiel, wo man wieder auch selbst bestimmen kann. Dann Probleme. Es gibt da ja ohne Ende Probleme. Jeder hat Probleme und wenn man erkrankt ist, erst recht. Und da gibt es eine schöne Übung, dass man sich vorstellt, man breitet mit beiden Händen das Problem aus. Dann wird es schon spielerisch, dass man sagt, wie groß ist das Problem? Oh, ja. Oh, dass man schon sagt, ein
das
Problem.
Das ist riesig.
Oh, mega. Und dann nimmt man die rechte Hand zu dieser Handkante, wie man es von dem Karate kennt. Und dann klackt, dann hackt man dieses Problem lachend in kleine Stücke. Nur so hintereinander weg, von links nach rechts. Das ist eine Melone, die man zerschneidet, ne? Oh, nochmal Problem. Boah, so ein dickes Boah. Und dann. Und dann wischen, genau. Und die ganzen Brösel wegwischen. Weg. Ist das Problem weg. Dann kann man auch nochmal, wenn einem so das Sorgenkarussell im Kopf so rumdaddelt, ne? Dann kann man sich einen Becher vor den Mund nehmen. Dann stellt euch vor, ihr habt mit der anderen Hand eine Kurbel, die ihr am Kopf ansetzt. Und jetzt dreht er die Kurbel und möllert diese Gedanken durch. Und durch den Mund fließen die ganzen durchgemöllerten Gedanken in den Becher. Und wir kichern dabei. Welch eine Freude, die Gedanken werden durchgemöllert. Und dann können wir das freudig hinter uns schütten. Weg damit! Ja, und manchmal ist es ja so, dass einem das Lächeln ganz und gar abhanden kommt, ne? Einem selber, dem Gegenüber, wie auch immer. Und dann können wir eine Zauberformel sprechen. Und zwar heißt der Muskel, der uns am Unterkiefer entlang geht und die Mundwinkel hochzieht, der Muskel der Freude, der heißt auf Lateinisch Musculus zygomaticus major. Und ich habe irgendwann gedacht, das hört sich ja an wie eine Zauberformel. Und dann kann man sich vorstellen, ne, macht mal so Sauerbiergesichter und ich zauber euch jetzt ein Lächeln ins Gesicht. Musculus zygomaticus major. Hex, hex. Und habt ihr ein Lächeln? Ah, ich höre es schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, es hat geklappt. Sehr gut, yeah. Sehr gut, ja. Ach, großartig. Das gefällt mir gut. Ich habe auch letztens mit Landfrauen Lach-Yoga gemacht und die haben gesagt, sehr gut, hey, das gefällt mir auch gut.
Stimmt.
Das könnt ihr auch gern mit den Kindern machen, ne? Dass, wenn die sich da was zusammengemixt haben, dass man sie da auch für noch lobt. Ne? Mhm. Das ist auch eine sehr bestärkende Kraft.
Ja, stimmt.
Ach ja, danke für euer freudiges Mitmachen. Ich hoffe, dass ihr das eine oder andere dann auch so mitnehmen könnt und anwenden könnt.
Probier es auf jeden Fall mal aus.
Ja. Sehr schön.
Du mir auch erklärt, Silvia, dass das Gehirn auch gar nicht auseinanderhalten kann, ob das Lachen jetzt, sage ich mal, so impulsiv ist oder ob es einfach, sage ich mal, ein animiertes Lachen ist. Ne?
Ganz
so,
ganz genau.
Das wird man einfach, egal ob es, sage ich mal, irgendwie in der Sekunde vom Herzen kommt oder ob ich mir das jetzt vornehme zu lachen, dass es trotzdem in jedem Fall immer einen Effekt hat.
Ganz genau. Ja, da sagst du was Wichtiges. Also die Lachforscher, die Gelotologen, die haben wirklich festgestellt, dass wir, wenn wir das gespielte Lachen machen, das die gleiche Wirkung hat wie das echte Lachen. Also wir können uns darauf verlassen, wenn wir das Lachen spielen, dass die Endorphine, die Glücksbotenstoffe, die uns heiter stimmen und auch Schmerzen lindern, ne? Also Morphine, ne? Da können wir uns darauf verlassen, dass das passiert. Und der Körper kann es eben nicht unterscheiden, ob gespielt oder echt. Es hat wirklich für den Körper die gleiche Bedeutung. Und das machen wir uns eben zunutze, wenn das Lachen eben noch mal so klemmt. Das ist eben auch eine Brücke bauen, ne? Dass man in das echte Lachen dann auch reinkommen kann und die positive Wirkung aber trotzdem schon mal nutzen kann. Ne?
Ja.
Auch was ich vorhin ja schon mal erwähnt habe mit der Vorstellung, allein die Vision, wenn man an was Schönes denkt, auch das macht schon diese Wirkung. Es verstärkt sich natürlich nochmal, wenn wir dann in das echte Lachen kommen, ne? Das wird dann nochmal stärker. Aber das andere hat eben auch schon die Wirkung, da kann man sich drauf verlassen. Also die Ergebnisse von Forschung über Blut, Speichel, Gehirnströme und, die haben deutlich gezeigt, dass es definitiv diese Wirkung hat. Ich habe noch die letzten Fragen, wir sind jetzt am Ende angekommen. Was persönlich bedeutet euch Lachen, Witz und Humor, ganz für euch persönlich?
Leben, es geht nicht ohne, finde ich.
Leichtigkeit, ja, das Leben ist manchmal sehr schwer. Man muss Dinge tun, die einem nicht gefallen. Das ist auch schwer, aber Lachen ist leicht und Bauchkribbeln für mich. Wenn ich mit den richtigen Leuten lache, habe ich auch Bauchkribbeln und das ist ein sehr schönes und lebendiges Gefühl.
Ah, schön. Ja, da sagst du auch nochmal was Wichtiges mit den richtigen Leuten. Es gibt ja das verbindende Lachen und es gibt das trennende Lachen. Wir können miteinander lachen, wir können jemanden auslachen. Uns geht es natürlich um das verbindende Lachen. Ne? Und wenn wir zusammen lachen, entsteht immer Gemeinschaft. Das ist echt, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Ja.
Ja, danke schön. Habt ihr noch eine Botschaft, die ihr noch loswerden möchtet? Brennt euch noch irgendwas auf der Zungenspitze, wo ihr sagt, das würde ich gerne unbedingt hier noch sagen?
Also ich möchte sagen, dass man zu schätzen wissen sollte, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, was es mit einem macht, wenn es nicht so ist. Auch auf die Mitmenschen achten, wenn es einem selber gut geht, auch vielleicht gucken, ob man dem einen oder anderen helfen kann, dass es demjenigen vielleicht besser geht. Das kann man zum Beispiel auch tun, indem man, wenn man vielleicht mal einen Euro oder auch nur 50 Cent übrig hat, vielleicht an uns denkt, uns eine kleine Spende zukommen lässt oder uns mal bei Instagram verlinkt. Beides hilft uns. Und das ermöglicht uns eben Kindern, die nicht gesund sind, eine Freude zu machen und zum Lachen zu bringen.
Ja, genau. In den Shownotes, die ich unter den Podcast schreibe, sind auch alle Kontaktdaten dann für die, die sich da interessieren und helfen wollen.
Sage ich nichts mehr zu, ist perfekt, Jenny, danke.
Ja, am Ende von meinen Folgen bitte ich immer diejenigen, die ich interviewt habe, mit mir zusammen zu lachen. Habt ihr Lust, noch eine kleine Runde zusammen zu lachen?
Auf jeden Fall.
Dann mal, ja, dann mal los.
Schön.
Ach, wie wunderbar. Ich danke euch für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke euch für eure großartige Arbeit, die ihr da macht. Und ich hoffe, dass euch viele Leute unterstützen, dass das heiter weitergeht.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir mit dir sprechen und lachen durften.
Ja, danke, dass ihr das
Und,
gemacht habt. Das war mir eine große Freude. Ja.
vielen Dank
Vielen
für
lieben
dir.
Dank. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen
Tschüss.
Tag.
Dankeschön. Tschüss.
Ja auch. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.